Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Wir kommen heute zu 1. Korintherbrief, Kapitel 13, dieses bekannte Kapitel, das Hohelied der Liebe. Und um das richtig einordnen zu können, möchte ich nochmal den Kontext angeben, nämlich die Kapitel davor und dahinter, Kapitel 12 und 14, da geht es ja um die Gnadengaben. Jeder Christ ist mit mindestens einer Gabe beschenkt. Jeder ist darum wichtig für die Gemeinde und jeder ist abhängig von den anderen Gliedern der Gemeinde. Und dann hat Paulus uns dieses wunderbare Bild des menschlichen Körpers gegeben, ja? Dieser Leib, der so viele verschiedene Glieder mit so vielen unterschiedlichen Aufgaben hat und auf geniale Art und Weise eben alles zusammen den einen Leib bildet. Und auf eben diese geniale Art und Weise hat Gott in Weisheit und Liebe uns arrangiert, aus der Verschiedenheit eben zu dem einen Leib. Und das ist der Leib Christi. Das heißt nicht nur, dass Christus unser Haupt ist, sondern dass er durch die Gemeinde hier in dieser Welt sichtbar, ja, bezeugt werden will. Dass er durch uns hier wirken will und letztlich, dass er sich durch uns in der Welt verherrlichen will. Mag die Gemeinde noch so klein, noch so überschaubar sein, Gott will sich durch uns in der Welt verherrlichen. Bevor Paulus dann noch konkreter auf einige besondere Gaben in Korinth eingeht, Gnadengaben, die meistens dann auch überschätzt wurden, wie eben die Zungenrede, kommt eben nun dieses zentrale Kapitel, was eben kein Einschub ist, sondern das Zentrum dieser Abhandlung. Ihr kennt es alle, das Hohelied der Liebe, und ich möchte uns da heute die ersten drei Verse vorlesen. Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis, und wenn ich allen Glauben besäße, dass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe austeilte und mein Leib hingäbe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Interessant ist auch der Vers, mit dem dieses Hohelied der Liebe eingeleitet wird. Der letzte Vers im Kapitel 12: strebt aber eifrig nach den vorzüglicheren Gnadengaben, und ich will euch einen noch weit vortrefflicheren Weg zeigen. Die einzelnen Gaben sind wichtig. Ja, wir sollen danach streben, sie in der Gemeinde zu verwenden, aber es gibt etwas, was noch viel wichtiger ist, was von viel größerer Bedeutung ist, und das ist die Liebe, die wir untereinander haben sollen. Und das ist heute unser Thema, die Bedeutung der Liebe. Die Bedeutung der Liebe. Und unser erster Punkt lautet der vortrefflichere Weg. Was Paulus mit dieser Überleitung und dann eben mit diesen ersten drei Versen uns klar machen will, ist Folgendes. Es geht nicht darum, welche Gabe die wichtigste, die beste, die nötigste ist, sondern das Entscheidende ist, ob man die empfangene Gabe in Liebe ausübt. Das, was du in dieser Gemeinde tust, was dir liegt, was deine Begabung ist, was deine Aufgabe ist, das ist wichtig für die Gemeinde. Aber noch viel wichtiger ist es, ob du es in Liebe tust. Nun, was meint Paulus mit Liebe? Was meint die Bibel, wenn sie von Liebe spricht? Ich muss das hier nochmal ansprechen, weil wenn die Gesellschaft von Liebe spricht, wird meistens was ganz anderes gemeint. Paulus redet hier eben nicht von sich, von jemandem ganz angezogen fühlen, ja, vom Verliebtsein, was scheinbar unkontrolliert über den Menschen kommt, was mit erotischen und freundschaftlichen Gefühlen begleitet ist, davon begleitet wird, von dem man sich dann wünscht, dass es nie aufhört und sich deshalb vielleicht solche Verse wie aus 1. Korinther 13 schreibt oder ins Ohr flüstert, um seinen schnell vergehenden, vielleicht sogar selbstsüchtigen Gefühlen Bedeutung zu verleihen. Davon redet er nicht. Der Jude und Schriftsteller Theodor Herzl, 1860 bis 1904, der sagte über solche Art Liebe passend, Die Liebe beruht im Wesentlichen auf der mangelhaften Kenntnis der Fehler des angebetenen Gegenständes. Das lehrt die Erfahrung. Ja? Die mangelhafte Kenntnis der Fehler der Person, die ich so anbete. Ja, und wenn ich dann mehr und mehr mitbekomme, die ganzen Macken vom anderen, dann wird die Liebe auch schnell nachlassen. Das geht uns ja bei alltäglichen Gegenständen schon so. Oscar Wilde, einer aus der gleichen Zeit, sagte Folgendes: Der wesentliche Kern in der Liebe ist die Unbeständigkeit. Ja, damit hat er recht. Diese Liebe, von der die Gesellschaft redet, das ist wirklich, die ist wirklich unbeständig. Aber Paulus redet nicht davon. Paulus redet von der Agape-Liebe. Ja, das ist ja dieses griechische Wort, was extra benutzt wird in der Bibel, um sich abzugrenzen von dieser anderen Liebe. Er redet von dem, was Gottes Wesen ausmacht. Ein wesentliches Merkmal dieser Liebe ist, dass sie, oder zwei, das eine ist, dass sie bedingungslos ist und das andere, dass sie überbordend ist. Das heißt, diese Liebe braucht nicht den Liebreiz des anderen, etwas, wodurch die Liebe entfacht wird, sondern Gott liebt, weil er Liebe ist. Das geht so weit, dass Christus uns geliebt hat, als wir noch seine Feinde waren. Und Christus schaut nicht nur einfach so wie Google Earth von oben herab auf die Welt und sieht so ein bisschen, was wir tun und machen. Jesus schaut bis in unser Herz, erkennt alle unsere Gedanken, auch die geheimsten. Wenn ihr hier meine geheimsten Gedanken und versteckten Geheimnisse kennen würdet, oh, ich wüsste nicht, ob ihr mich noch mögen würdet. Ihr würdet wahrscheinlich große Bedenken bekommen. Jesus sieht alles. Und er hat uns zuerst geliebt. Gott hat uns so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, gerettet werden. Jesus hat uns mit dieser Liebe geliebt und so konnte er am Kreuz, als er unter Folter am Kreuz hing und die Menschen ihn verspottet haben, beten: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Paulus redet von der Liebe, die auch im Jesaja deutlich wird, Jesaja 53, verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Paulus redet hier von einer Liebe, die langmütig und gütig ist, die nicht beneidet. Eine Liebe, die nicht prahlt, die sich nicht aufbläht, die nicht unanständig ist, die nicht das Ihre sucht, die sich nicht erbittern lässt, die das Böse nicht zurechnet. Nein, sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Diese Liebe ist mehr als Emotionen, sie ist ein aktives Handeln. In vielen Fällen liegt es tatsächlich nicht unter unserer Kontrolle, Gefühle der Liebe für andere zu entwickeln. Aber wir haben den Auftrag, anderen immer liebevoll zu begegnen und immer mit Liebe an ihnen zu handeln, ohne Bedingungen, ohne dass der andere es verdient hat, ohne dass der andere für mich zuvor etwas geleistet hat, dass ich mir einfach so aus Liebe Dinge sage und Dinge für ihn tue, die gut für ihn sind. Ihm mit der Einstellung begegne, die offen ist und barmherzig, dass ich mich ihm hingebe und mich aufopfere um Christi willen. Weil ich auf das blicke, was Christus für mich getan hat und nicht auf das, was der andere getan hat. Und natürlich um des Nächsten willen. Und eine solche Liebe, die kann dann wirklich bei anderen Liebe entfachen. Sie zur Liebe anreizen. Und wer solche Liebe ausübt, in dem werden auch Gefühle der Liebe wachsen. Barmherzigkeit. Es ist der weit vortrefflichere Weg. Das war der erste Punkt. zweite Punkt lautet, Liebe ist nicht alles. Liebe ist nicht alles. Ja, wir brauchen die verschiedenen Gnadengaben. Wir brauchen einander. Aber die Liebe ist das Heilmittel gegen allen Streit und Spaltungen. Zum Beispiel damals in Korinth, ja, wo es Parteiungen gab. Verschiedene Vorlieben durch verschiedene Gaben und vor allem der Stolz über sie. Hochmut, Selbstsucht, Angeberei, Unzucht und Gleichgültigkeit. Vielleicht kann man sagen, die Liebe ist wie der Mörtel, der uns alle zusammenhält. Was Paulus jetzt in den ersten drei Versen, die wir gehört haben, vor allen Dingen sagt, ist, es gibt keinen Ersatz dafür. Es gibt keinen Ersatz für Liebe. Es ist einfacher, sicherlich konservativ zu sein, als liebevoll. Es ist einfacher, sich in der Gemeinde zu engagieren, als Liebe zu üben. Aber er sagt, die höchste Begabung ist kein Ersatz für Liebe. Wenn ich alle Sprachen könnte, kein Ersatz. Die richtige Lehre, die richtige Dogmatik ist kein Ersatz für Liebe, wenn ich alle Geheimnisse wüsste. Und auch die frömmsten Taten sind kein Ersatz für Liebe, wenn ich meine ganze Habe hingebe. Nichts ist Ersatz für Liebe. Und wisst ihr, ich betone das so sehr, weil wir nämlich gewohnt sind, verschiedene Makel, verschiedene Unzulänglichkeiten mit anderen Dingen, die eben mehr vorhanden sind, auszugleichen. Ja? Wenn ich einen Mangel habe an Zeit, dann gebe ich mehr Gas. Ne? Ich versuche das einfach irgendwie auszugleichen. Wir versuchen mit Sachen, die da sind, das abzupuffern, was nicht da ist. Gerade wir als kleine Gemeinde, ja, wir können halt nicht alles leisten. Wir sind nur wenige, es gibt viel zu tun, wir schaffen nicht alles, wir müssen sehen, wo legen wir Schwerpunkte, wie können wir manche Sachen ausgleichen, die wir eben nicht haben. Das ist ganz normal. Aber das müssen wir bedenken, fehlende Liebe kann man nicht mit irgendetwas ausgleichen oder abpuffern. So herausragend und so überwältigend und so eindruckmachend diese Sache vielleicht ist, ich kann Liebe damit nicht ersetzen. Liebe ist nicht alles, aber ohne Liebe ist alles nichts. Das ist mein dritter Punkt. Aber ohne Liebe ist alles nichts. Und stell dir mal vor, du hättest alles. Stell dir mal vor, du bist der Größte. Du kannst alles. Aber du wirst nicht geliebt. Es gibt ja solche Menschen, ne? Die haben alles. Die sind hochbegabt, aber sie sind nicht geliebt oder sie denken, sie sind nicht geliebt. Und was passiert dann? Sie werden nicht glücklich. Dieser Mensch, der alles haben kann, aber eben nicht geliebt wird, der wird unglücklich bleiben. Deine Erfüllung, deine Glückseligkeit hängt eben nicht davon ab, wie viel Geld du hast, was du alles kannst, wie viel Anerkennung du bekommst, sondern von der Liebe. Paulus dreht das jetzt um und sagt, was ist, wenn du mit herausragenden Eigenschaften, Gaben und Opfern anderen dienst, aber du machst es ohne Liebe? Ja, wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Dieses Reden in Sprachen, besonders jetzt mal diese Zungenrede, also diese Rede, die wir gar nicht verstehen, die es damals gab in der Gemeinde hier in Korinth, ist eine Art Gebet gewesen, ein Lobpreis, eine Danksagung. Und Paulus wird es dann noch deutlich sagen, das muss aber ausgelegt werden. Es muss ausgelegt werden, damit es dann wirklich auch zur Erbauung der anderen dient. Ohne Liebe praktiziert, quasi zur Selbstdarstellung und Selbstbefriedigung missbraucht, wären ihre Worte selbst, wenn es Worte der Engel wären. Dumpfe, hässliche, unverständliche Geräusche. Nun, dann sagt er ja hier, wenn ich
die Sprachen der Menschen reden könnte und dann noch darüber hinaus die Sprachen der Engel. Also ihr kennt das doch, wenn ihr einen Reiseführer lest und dann stehen da so ein paar Worte von der fremden Sprache und dann kommt immer die Empfehlung, versuchen Sie wenigstens ein paar Wörter zu lernen und Sie werden sehen, das Gegenüber, die Einheimischen, die werden sich freuen. Ja? Die werden Ihnen viel freundlicher begegnen. Ne? Das ist ja auch so. Ne? Da freut man sich, hey, der gibt sich Mühe, der kann was in meiner Sprache. Und wenn jemand erst die ganze Sprache kann, das ist der Schlüssel zu der Gesellschaft, der Schlüssel zum Herzen der Menschen. Ja, es geht doch um Kommunikation, um Sprache. Und wie staunen wir, wenn jemand mehrere Sprachen kann. Du gehst in ein Land und dann auf einmal dein Freund spricht fließend mit den Leuten in der Sprache. Englisch ist man vielleicht schon gewohnt, aber dann, was weiß ich, Spanisch oder Griechisch oder Italienisch. Da denken wir, wow, das ist doch Hammer, oder? Wer das kann. Einfach mit den Leuten ins Gespräch. Man muss noch nicht mal Sprachen können. Vielleicht, dass man einfach die Gabe hat, mit allen möglichen Leuten in Kontakt zu kommen, ins Gespräch zu kommen. So ein bisschen wirklich, dass sie auf einmal anfangen auch zu erzählen. Was für eine Gabe. Jetzt stellt euch vor, dass man dann mit dieser Gabe noch geistlich wertvolle Sachen sagt, dass man noch Gott lobt und preist. Bewundernswert. Da freuen wir uns daran. Und Paulus sagt, wenn das alles so wäre, aber ohne Liebe geschieht, dann wären auch die schönsten und angenehmsten Worte einfach nur unangenehme Grunzlaute vor Gott. Und das ist das, was zählt. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste, und alle Erkenntnis, und wenn ich allen Glauben besäße, dass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Ist ja interessant, Paulus schreibt da hier auf einmal in der Ich-Form. Und Paulus wusste viel, hatte Erkenntnis, aber er sagt von sich, wir haben es jetzt im Philipperbrief wieder gehört in der Bibelstunde, er wusste noch längst nicht alles, war auch nur Stückwerk. Aber selbst wenn er alles über Gott wissen würde, dann würde das noch lange nicht bedeuten, dass er Gemeinschaft mit Gott hat. Denn nur die Liebe kann letztendlich die Weisheit des Kreuzes verstehen. Das ist eben nicht nur Theorie. Und dieser Glaube, der Berge versetzt, das bedeutet, dass man etwas Unmögliches schafft. Dass man Wunder bewirken kann. Ja? Und das ist so der Held, wie wir ihn uns vorstellen. Der so sehr an seine Sache und natürlich möglichst an die gute Sache glaubt, dass er am Ende Übermenschliches vollbringt. Dass er das Unmögliche, die unmögliche Mission eben dann möglich macht. Wir wissen alle am Ende des Films, jetzt ist alles vorbei. Und dann zieht er durch und schafft es trotzdem. Wow. Und doch sagt Paulus, ohne Liebe wäre trotz all dieser wunderbaren, übernatürlichen, beeindruckenden Dinge nur eine Luftnummer. Er wäre nichts. Er macht hier eine ganz einfache Rechnung auf. Geistliche Gaben, Begabungen, was es auch ist. Minus Liebe ist gleich Null. Descartes, der Philosoph, hat gesagt, ich denke, also bin ich. Ihr kennt das ja alle, ne? Ich denke, also bin ich. Ich weiß nicht, ich kann nicht wissen, was wirklich wahr ist, was wirklich Realität ist, was nur Einbildung ist. Das Einzige, was ich wissen kann, ist, dass ich darüber nachdenke. Ich denke, also bin ich. Manche stehen vielleicht früh auf und sagen sich, ich fühle den Schmerz in meinem Leib, also bin ich. Verschiedenste, vielleicht nach einem Rodelausflug mit den Konfirmanden. Die Gesellschaft und oft genug wir selbst, wir sagen uns oder die sagt uns, ich leiste, also bin ich. Die Realität sieht dann oft so aus, dass wenn ich nur etwas hermache, wenn ich nur irgendwie Eindruck machen kann, dann bin ich wer. Was dahinter ist, ist eigentlich letztlich egal. Gottes Wort sagt uns, ich liebe, also bin ich. Oder noch besser, da Liebe ja nicht an sich selbst interessiert ist, ich liebe, also sind wir. Und wenn ich alle habe, austeilte und mein Leib hingäbe, dass ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Wenn der reiche Jüngling, der zu Jesus kam, tatsächlich seine ganze Habe verteilt hätte, verkauft hätte, um die Armen zu speisen, aber er hätte es aus Selbstsucht getan, um sich quasi die Eintrittskarte in das Reich Gottes damit zu erwerben. Und nicht aus Liebe zu den Bedürftigen, die durch seine Liebe zu Jesus motiviert wurde. Dadurch, dass er sagt, okay, wenn es das ist, was mich von dir trennt, Herr Jesus, ich will vor allen Dingen eins, ich will bei dir sein. Dann gebe ich alles weg. Hätte er das alles weggegeben, einfach aus, okay, wenn ich mir das jetzt so verdienen kann, hätte es ihm nichts genützt. Jesus hat ihm das ja versucht deutlich zu machen. Er gab ihm dieses Gebot, um ihn deutlich zu machen, du liebst dein Geld mehr als mich, das ist dein Problem. Also man kann noch so altruistisch, idealistisch, uneigennützig sein, noch so viel Verzicht üben. Wenn es ohne Liebe geschieht, geschieht es im Kern aus Selbstsucht. Der Mensch tut tatsächlich vieles, er tut alles, um geliebt zu werden. Auch wenn er dann Liebe meistens mit Anerkennung, mit Bewunderung, mit Likes und mit Gefällt mir-Klicks verwechselt. Ja, selbst ein Mensch, sagt Paulus, der so weit ginge, seinen eigenen Leib, sein Leben zu opfern, das auch noch durch einen der schrecklichsten Tode, die es gibt, also durch diesen Märtyrertod, ja, Verbrennung. Ohne Liebe würde es ihm bei Gott überhaupt nichts einbringen. Jesus hat ja gesagt, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Paulus dreht das jetzt ein Stück weit um. Was nützt es, wenn du nicht nur die ganze Welt verlierst und auch noch dein Leben dazu, und wenn es ohne Liebe geschieht, dann nützt es dir nichts. Wenn es nicht um Jesu Willen ist, wenn es nicht um des Evangeliums Willen ist, da wo diese göttliche Liebe am allerdeutlichsten wird, dann nützt es dir nichts. Also stellt euch mal vor, was für hohe Investition, alles gegeben, das Leben geopfert. Wir achten doch den, der selbstlos lebt, der Opfer bringt, der verzichtet, der alles macht, damit Bedürftigen geholfen wird. Und doch, ohne Liebe kommt nichts dabei heraus. Es zählt vielleicht etwas in der Welt, aber eben nicht vor Gott. Und das ist das Einzige, was zählen würde. Unser Denken ist oftmals so, dass wir sagen, Hauptsache es bringt etwas. Ja, wir denken pragmatisch. Hauptsache es bringt was. Lassen Sie es machen, weil das bringt dann was. Pragmatismus ist nicht immer schlecht. Ich denke selber oft so. Aber ohne Liebe. Also wenn es nur Hauptsache es bringt etwas ist, dann bringt es am Ende eben nichts. Wahre Liebe kann nicht verborgen bleiben. Sie wird sich in Werken und in Worten äußern. Einer sagt, ach, ich bin voller Liebe, ich liebe, aber macht nichts, bleibt einfach sitzen. Da kann man wirklich bezweifeln, ist da wirklich Liebe da? Wahre Liebe wird sich bezeugen in Worten und Taten, die wird sichtbar werden. Aber du kannst eben auch Liebe vortäuschen bis zur Selbstvernichtung. Nach außen sieht alles nach Aufopferung aus. Und dennoch kann es im Kern um Anerkennung und Selbstgerechtigkeit gehen. Liebe ist nicht alles, aber ohne Liebe ist alles nichts. Und so preist Paulus die Liebe. Er malt uns ihre Bedeutung mit solchen eindrücklichen, ja, also übertriebenen Bildern vor Augen. Aber wisst ihr was, das ist jetzt der Punkt. Paulus preist die Liebe nicht nur deswegen, weil sie so nützlich ist. Weil sie so viel Gutes bewirkt. Er preist sie, weil sie das Mark, der Kern, das Wesen unserer christlichen Existenz ist. Das ist unser vierter Punkt. Die Liebe ist das Mark unseres Christseins. Jeder hat unterschiedliche Gaben. Das haben wir gehört. Aber Liebe brauchen wir alle. Der Heilige Geist gibt uns Gnadengaben und diese Gnadengaben sollen wozu dienen? Zur gegenseitigen Erbauung in Liebe. Und es wird dahin kommen, wenn wir sie in Liebe anwenden. Die Liebe macht Gottes Wesen aus. Ja? Die Bibel sagt, Gott ist Liebe. Warum? Weil er ein dreieiniger Gott ist. Drei Personen, die einen Gott bilden. Das ist das, was das Christentum von allen anderen Religionen der Welt unterscheidet. Das ist der dreieine Gott. Der Gott, der Liebe ist. Und deshalb ist er der Gott, der Liebe ist. Weil er dreieinig ist. Drei Personen, die sich völlig einander hingeben. Und gleichzeitig den anderen ganz und gar annehmen. Und das ist das Wesen der Dreieinigkeit. Gott ist kein egoistischer Gott, der geliebt werden will. Und deshalb hat er sich Menschen geschaffen. Und deshalb hat er die Menschen noch erlöst. Weil er unbedingt von den Menschen geliebt werden muss oder will. Wenn es so wäre, wäre er ein egoistischer Gott. Gott ist ein Gott, der Liebe ist und aus überbordender Liebe den Menschen erschuf und den Menschen errettete. Um den Menschen teilhaben zu lassen an seiner Liebe, hineinzunehmen in seine Liebesgemeinschaft. Dafür sind wir geschaffen. Und das bedeutet letztendlich Himmel. In Liebe mit Gott und miteinander verbunden zu sein. Und darum will jeder Mensch in der Tiefe seines Herzens unbedingt geliebt sein. Und darum findet man Erfüllung, wenn man andere mit dieser Liebe lieben kann. Die Gnadengaben sind Gaben, die Gott uns aus Liebe gibt. Das, was du kannst, das, was dir leicht fällt, da, wo du deine Talente hast, das sind alles Dinge, die Gott dir aus seiner Liebe gegeben hat. Und sie sollen dazu dienen, unsere Liebesgemeinschaft hier aufzubauen, auszuleben und zu bezeugen. Aber sie sind nicht das Mittel zum Zweck. Die Liebe ist auch nicht das Mittel. Nee, die Gnadengaben sind das Mittel zum Zweck. Das ist der Punkt. Und die Liebe ist der Zweck. Die Liebe ist eben nicht Mittel zum Zweck. Die ist so super, das bringt so viel. Lasst uns lieben. Nein, sie ist das Zweck. Sie ist das Ziel. Ja, Paulus sagt dann, diese Gnadengaben werden aufhören. Auch die beeindruckendsten Gnadengaben werden aufhören. Es bleiben aber Glaube, Hoffnung und Liebe. Und die Liebe ist die größte von ihnen. Und wir sagen uns vielleicht, Moment mal, ist nicht das Ziel, dass Gott und Mensch wieder vereint sind in Ewigkeit und Herrlichkeit? Das ist ja das, was ich euch immer gesagt habe. Das ist doch das, worum es geht. Gott hat die Menschheit vereint in Ewigkeit und Herrlichkeit. Der Bruch da im Eden, im Garten Eden, endlich wieder zusammen. Ja, genau das ist das Ziel. Aber hört nochmal aus einem Vers aus der Lesung, 1. Johannes 4, Vers 12. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns. Und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Wisst ihr, das ist eins. Das ist es ja. Wenn wir mit Gott in Ewigkeit und Herrlichkeit verbunden sind, dann heißt es, wir haben miteinander diese Liebe. Die Frage ist natürlich, wie können wir so lieben? Wie können wir so mit Gott verbunden sein? Wie können wir glückselig werden? Wie kann die Liebe, die Gottes Wesen ausmacht, weil er einfach so ist, auch unser Leben ausmachen, die wir eben nicht so sind? Wie kann es wirklich zum Mark unserer Existenz werden? Und das schon hier in dieser Welt. Das Kreuz Jesu ist die größte Manifestation der Liebe Gottes in dieser Welt. Und von daher kommt die Liebe, die uns erfüllt. Es ist nicht nur so, dass Gott seine Liebe am Kreuz zeigte. Es ist nicht nur so, dass er uns dort seine Liebe schenkte. Das ist ja schon wunderbar genug, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch seine Feinde waren. Dass er für die Sünden, für unsere Sünden, für unseren Egoismus die Strafe Gottes trug. Versteht ihr? Gott muss uns als heiliger, gerechter Gott, als gerechter Richter bestrafen, weil wir ihn und seine Geschöpfe nicht geliebt haben. Das ist letztendlich der Punkt. Wie lautet das größte Gebot? Wie fassen wir alle Gebote zusammen? Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Und weil wir das nicht machen, muss Gott uns richten. Aber aus Liebe trägt er in seinem Sohn selber die Strafe dafür, um uns zu retten vor diesem Gericht. Aber eben nicht nur das, sondern auch, um uns in diese Liebesgemeinschaft hineinzunehmen. Um uns mit seiner Liebe zu erfüllen, um uns Glückseligkeit in Ewigkeit zu schenken. Jesus stirbt für unsere Lieblosigkeit. Er vergibt uns dadurch unsere Lieblosigkeit. Und gerade dadurch erfüllt er uns mit seiner Liebe. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir sind erlöst. Durch den wir im Glauben auch Zugang haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns auf die Herrlichkeit Gottes. Der Himmel ist uns sicher. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. Weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Gott hat in dem Moment, als er dich berufen hat, als er dir Glauben geschenkt hat, als er dir die Augen für sich geöffnet hat, durch seinen Heiligen Geist, diese herrliche überirdische Liebe in dein Herz gegossen. Friedrich Hebel, das ist ein Schriftsteller aus der Romantik, also eine Generation vor den Herzl und Wilde, den ich erst vorgelesen habe, der hat entsprechend seiner Zeit Folgendes gesagt: Die Liebe ist der Kern des Menschen. Die Liebe ist der Kern des Menschen. Nun, das ist eben leider nicht wahr. Die Liebe ist der Kern, ist das Wesen Gottes. Aber durch Gottes Liebe kann und soll sie eben dann auch zu unserem Kern, zu unserem Wesen werden. Wir müssen diese Liebe nicht aus uns selbst heraus erschaffen. Und die kann auch nicht durch Gebote von außen bewirkt werden. Wir können nur eins, und das sollen wir tun, die Liebe, die wir bereits empfangen haben, weitergeben. Also erkenne die Liebe, mit der dich Jesus geliebt hat, mit der er dich jetzt liebt und erhält. Und je mehr du diese Liebe erkennst, desto mehr wirst du auch diese Liebe anderen gegenüber haben. Diese Liebe, das ist ihr Wesen, sie ist überbordend. Sie muss raus, sie wird sich deutlich machen in Worten und Werken und auch Gedanken. Lasst uns zusammen beten. Herr Jesus Christus, wenn wir deine Liebe und dein Wesen wahrhaft erkennen, dann werden wir nicht anders können, als dich zu lieben, als mit Liebe dir zu antworten, als aus Liebe zu dir dein Geboten und eben vor allen Dingen dein Gebot der Nächstenliebe Folge zu leisten. Darum bitten wir dich, überwältige uns immer wieder neu mit dem Evangelium, mit deiner bedingungslosen Liebe. Wirke so in uns wahre Liebe, bewirke, dass Liebe und nicht Egoismus zum Kern unseres Seins wird. Herr Jesus, erfülle uns mit deinem Geist, sodass wir diese Liebe in unserer Gemeinde, in unserem Miteinander ausleben. Darum bitten wir dich von ganzem Herzen. Amen. Und jetzt lasst